Lucy und Edmund sollen die Sommerferien bei ihrem Cousin Justus verbringen, den sie nicht sehr mögen. Über ein magisches Bild gelangen die drei auf die Morgenröte. Das Segelschiff ist unter der Führung von Caspian, mittlerweile König von Narnia, aufgebrochen, um das Schicksal von 7 verschollenen Lords zu erkunden. Caspians Onkel, der finstere Miras, hatte die Männer, nicht zuletzt um sie loszuwerden, auf große Fahrt geschickt. Auf ihrem Weg nach Osten landen die Gefährten zunächst auf den einsamen Inseln. Dort begegnet ihnen der erste der Lords, Lord Byrne. Mit ihm zusammen beenden sie die korrupte Herrschaft des dortigen Statthalters Gampes. Als nächstes erreichen sie eine Insel, auf der Justus sich in einen Drachen verwandelt. Der Löwe Aslan erscheint und bannt den Zauber. Die Rückverwandlung geht auch mit einer Wesensänderung von Justus einher. Aus dem egozentrischen, wehleidigen und kaltherzigen Jungen wird er ein guter Kamerad. Auf Deathwater Island schließlich finden die Kinder die Überreste eines weiteren Lords als Statue auf dem Grund eines Teiches, dessen Wasser beim Eintauchen alles in Gold verwandelt. Auf ihrer nächsten Station, der Insel der Stimmen, bleibt Lucy beim Erkunden der Gegend plötzlich allein zurück.
Die Reise auf der Morgenröte. Hörspiel nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C.S. Lewis. Aus dem Englischen von Ulla Neckenauer. Teil 2: Der Sonne entgegen. Hörspielbearbeitung und Regie: Robert Schön. Musik: B-Deutung.
Hey! Wartet doch auf mich! Und jetzt ist auch noch ein Knoten im Schnürsenkel. Oh, so ein Mist aber auch! Sie sind weg! Was ist denn das? Ein Erdbeben? Nein, das ist was anderes. Ich versteck mich mal lieber.
Lucy schlüpfte in den Graben und wagte kaum zu atmen. Trotz ihrer Angst hob sie den Kopf und spähte in die Richtung, aus der das Stampfen kam. Sie sah nichts. Alles wirkte so verlassen wie zuvor.
Kameraden, jetzt ist unsere Chance gekommen.
Unsere Chance ist gekommen.
Und zwar jetzt.
Sehr gut, Chef.
Wir gehen runter zum Strand und schneiden ihnen den Weg zum Schiff ab.
Wir lauern ihnen auf und schnappen sie, wenn sie ablegen wollen.
Haha, dann schnappen wir sie.
Genau.
Was für ein genialer Plan.
Sehr gut, Chef.
Los geht's. Los, los. Nun aber los.
Das ist famos, du bist der Boss. Grandios, übergroß, makellos, mühelos. Wenn wir sie schnappen in Etappen, diese flegelhaften Lappen. Los, los. Nun aber los. Das hat der Boss gesagt. Da wird nicht nachgefragt.
Nee.
Und auch nicht nachgehakt.
No, no.
Wird schon klappen mit dem Schnappen dieser Lappen.
Ey, ihr könnt ja rappen.
Als das Stampfen verklungen war, stand Lucy auf und rannte den Pfad entlang, ihren Freunden hinterher, so schnell ihre Beine sie trugen.
Unsichtbare Feinde?
Ja, und sie wollen uns den Weg zum Schiff abschneiden.
Mich würde interessieren, ob sie sichtbar werden, wenn man sie mit einem Schwert durchbohrt.
Das werden wir wohl bald herausfinden, tapferer Rippichip.
Hoffentlich durchbohren die uns nicht zuerst.
Captain Drinian, was meint ihr? Könnten wir nicht auf die andere Seite der Bucht marschieren und der Morgenröte signalisieren, uns dort an Bord zu nehmen?
Die Bucht da ist sehr flach, ne?
Mit Verlaub, Majestät, aber einem unsichtbaren Feind kann man nicht begegnen, indem man herumschleicht und sich versteckt. Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Leichter gesagt als getan. Die können uns sehen, wir die aber nicht.
Die werden sich schon zu erkennen geben.
Also dann, es ist beschlossen. Reicht euch die Hände. Vielleicht können wir mit ihnen verhandeln. Wenn nicht, dann wollen wir kämpfen. Gegen wen auch immer.
Als sie am Ufer ankamen und das wunderschöne Segelschiff sahen und den glatten, menschenleeren Strand, da fragten sie sich, ob sich Lucy nicht alles nur eingebildet hatte.
Halt! Kein Schritt weiter! Wir sind die Tölpel. Wir sind mehr als ihr. Und wir haben eine Waffe in der Hand.
Sehr gut, Chef!
Keine müden Mätzchen, hört ihr?
Das ist unser Chef!
Und wenn er halt
sagt,
dann meint er auch halt!
Und Stopp ist top!
Jo.
Ich sehe weder euch noch eure Waffen.
Ganz richtig, Mäuserich. Ihr seht uns nicht, weil wir tatsächlich unsichtbar sind. Unsichtbare Tölpel.
Sehr gut, Chef.
Dem Mäuserich habt ihr es aber gegeben.
Genau.
Jawohl.
Aha.
Ha.
Also, was wollt ihr von uns? Wir suchen keinen Streit und haben euch nichts getan.
Aber ihr könnt etwas für uns tun. Besser gesagt, das kleine Mädchen da.
Aha.
Jawohl.
Genau.
Ich? Was denn?
Kleines Mädchen? Ihre Majestät ist eine Königin.
Königin oder nicht? Sie muss uns helfen.
Ob Königin, ob nicht. Sie muss. Sonst kriegt sie auch die Nuss.
Ja.
Könnt ihr mal sagen, worum es eigentlich geht?
Das ist tatsächlich eine lange Geschichte. Setzen wir uns.
Sehr gut, Chef.
Brillanter Vorschlag.
Alle hinhocken.
In den Socken.
Stuhlkreis.
Keine Stühle in dem Gewühl.
Hinsetzen.
Setzen.
Hinsetzen.
Setzen.
Los.
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 Die Geschichte ist schnell erzählt. Als die Stimmen noch sichtbar waren, lebten die Tölpel als Dienerschaft eines großen Zauberers auf der Insel. Nach einem Streit, dessen Ursache keiner der Nanianen verstand, belegte der Zauberer seine Bediensteten mit einem Fluch, der diese so hässlich machte, dass sie ihren Anblick selbst nicht mehr ertragen konnten. Als sich der Zauberer nun eines Nachmittags zu einem Nickerchen niedergelegt hatte, schlichen sie in seine geheime Studierstube und suchten in seinem großen Zauberbuch nach einem Spruch, der den Fluch der Hässlichkeit aufheben sollte. Sie fanden aber nur einen, der unsichtbar machte. Besser als nichts, dachten sie. Und die Tochter des Chefs sprach die Worte aus. Denn nur ein junges Mädchen oder der Zauberer selbst darf die magischen Zeilen laut vorlesen,
ja,
wenn sie funktionieren sollen.
Und da wir den Zauberer seitdem nicht mehr gesehen haben, gehen wir davon aus, dass auch er unsichtbar wurde.
Sehr gut, Chef!
Niemand hätte die Geschichte besser erzählen können.
Und dabei so spannend.
Und so...
Kurzweilig.
Kurzweilig? Wir sitzen seit 5 Stunden hier.
Jedenfalls muss Ihre junge Majestät hinauf in die Stube des Zauberers gehen und den Spruch gegen die Unsichtbarkeit finden. Und dann, muss sie ihn aussprechen. Raus damit.
Warum macht ihr das nicht selbst? Oder eine von euren Töchtern?
Nee, wir nicht.
Wir nicht?
Nö.
Auf keinen Fall.
Außerdem haben wir keine Töchter.
Nein.
Nee.
Also, um es kurz zu machen. Ihr verlangt von Königin Lucy, eine Gefahr auf sich zu nehmen, die ihr euren eigenen Töchtern nicht zumuten wollt?
Das stimmt.
Das hat der fremde Herr sehr gut ausgedrückt.
Ausgezeichnet.
Bravo, Centavo.
Solltet ihr nicht einverstanden sein, ja, dann müssen wir euch leider die Kehlen durchschneiden. Aber sozusagen nur, weil es die Umstände erfordern. Ich hoffe, dass ihr uns das nicht übel nehmt.
Kommt nur her, ihr leidenden Luftnummern. Unsichtbar oder nicht, ihr werdet mein Schwert zu spüren bekommen. Aha!
Ich mache es.
Oh, ui. Hä? Aber Lucy...
Sie macht's.
Das ist viel zu gefährlich.
Sie macht's.
Ich tue es, um Leben zu retten. Keiner soll von sichtbaren oder unsichtbaren Schwertern durchbohrt werden.
Nach einigem Hin und Her stimmte zuletzt auch Ribicip zu. Und die unsichtbaren Stimmen luden die Nanyan auf ihr Anwesen ein, um zu speisen und die Einzelheiten von Lucys Mission zu besprechen. Als Lucy am nächsten Morgen aufwachte, war sie bereit. Der Chef hatte ihr alles erklärt. Und so betrat sie das stattliche Gutshaus, in dem sich das Studierzimmer des Zauberers befand. Es war ein Lese- und Arbeitssalon mit drei hohen Fenstern. In der Mitte des Raums stand ein mächtiges Pult. Darauf lag ein Buch.
Das große Zauberbuch.
Keiner hatte ihr sagen können, auf welcher Seite der magische Spruch zu finden war.
Da brauche ich ja Tage und Wochen, bis ich das alles durchgelesen habe.
Lucy legte eine Hand auf das Buch. Als sie es aufschlug, sah sie, dass die Seiten nicht gedruckt, sondern aufwendig mit der Hand geschrieben waren. An den Rändern waren sie kunstvoll und farbenprächtig verziert. Vorn fanden sich Sprüche gegen Warzen und Zahnschmerzen, dann eine Formel, um Bienenschwärme herbeizurufen. Schließlich stieß Lucy auf einen Spruch, der einem verriet, was die anderen über einen dachten.
Oh, den will ich rasch ausprobieren. Den gegen die Unsichtbarkeit, den finde ich dann schon noch.
Leise sprach Lucy die Worte. So leise, dass niemand, der diese Geschichte jemals hört, den Zauberspruch richtig verstehen kann. Denn es ist kein Vergnügen zu wissen, was die anderen über einen denken.
Marjorie!
Anne, endlich Ferien! Wurde auch langsam Zeit. Ich freue mich so, dass wir zusammen zu deinen Großeltern fahren.
Obwohl was?
Obwohl du wahrscheinlich lieber mit Lucy gefahren wärst.
Hä? Wie kommst du denn da drauf?
Ihr habt doch das ganze Schuljahr über zusammengesteckt.
Ja, vielleicht am Anfang, aber gegen Ende des Jahres hat sie mich ganz schön genervt mit ihrem doofen Gehabe. Manchmal ist sie ziemlich eingebildet und ganz richtig im Kopf scheint sie auch nicht zu sein.
Wieso?
Bei den Sachen, die sie sich immer ausdenkt.
Nicht ganz richtig im Kopf? Du falsches Biest! Das hätte ich nicht von dir gedacht!
Schnell blätterte Lucy um und kam zu einem Zauberspruch mit dem Hinweis:
Zur Belebung des Geistes, sowohl Itzo als auch für dahin.
Das, was Lucy nun las, war eher eine Geschichte als ein magischer Spruch. Sie erstreckte sich über drei Seiten. Und bald hatte Lucy vergessen, dass sie las. So real kam ihr alles vor.
Das ist die schönste Geschichte, die ich jemals gelesen habe. Ich will gleich noch mal von vorne anfangen.
Da begann die Zauberkraft des Buches zu wirken. Man konnte nicht zurückblättern, nur nach vorne.
Also gut, dann will ich mir die Geschichte eben in allen Einzelheiten gut merken. Also am Anfang, da war... sie handelt von... Von einem Becher, ja. Und einem Baum. Und einem grünen Hügel. Und...
Mehr brachte Lucy nicht zusammen. Sie blätterte weiter.
Siehe den Spruch, der Verborgenes zurück ins Lichte führt.
Das muss er sein. Der Zauberspruch gegen die Unsichtbarkeit.
Sie las ihn durch, um sich mit den schwierigen Wörtern vertraut zu machen. Dann begann sie. Während sie sprach, wurden die Großbuchstaben oben auf der Seite farbig und am Rand tauchten Bilder auf.
Ob ich alle wieder sichtbar gemacht habe?
Ja, das hast du, Lucy.
Aslan!
Und tatsächlich, Aslan selbst war gekommen.
Aslan.
Lucy stürzte auf ihn zu und vergrub ihr Gesicht in seiner schimmernden Mähne.
Lieber Aslan, ich bin so froh, dass du da bist.
Ich war die ganze Zeit da, aber du hast mich eben erst sichtbar gemacht.
Aslan, hör auf, mich zu veralbern.
Ich meine es ernst. Und noch etwas, Lucy?
Ja, Aslan?
Ich glaube, du hast ein bisschen gelauscht.
Gelauscht?
Du hast gehört, was deine beiden Schulfreundinnen über dich gesagt haben.
Oh, das war doch nicht Lauschen. Das war Zauberei. Und außerdem weiß ich jetzt, was Anne über mich denkt. Diese fiese, miese Liese.
Deine Freundin ist schwach, aber sie liebt dich. Sie hatte Angst vor Marjorie. Und deshalb sagte sie etwas, das so gar nicht stimmt.
Hätte ich das alles nicht gehört, wären wir ganz sicher Freundinnen geblieben. Unser ganzes Leben lang, oder?
Niemand wird jemals erfahren, was passiert wäre. Weder du, noch ich.
Mhm. Aslan? Die Geschichte in dem Buch. Mit dem Becher und dem Hügel. Diese wunderschöne Geschichte, an die ich mich einfach nicht erinnern kann. Werde ich sie irgendwann noch einmal lesen können? Oder wirst du sie mir erzählen?
Das werde ich, Lucy.
Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Haus, edler Aslan.
Ein alter Mann hatte das Zimmer betreten. Er war barfuß und in eine rote Robe gewandelt. Sein Bart fiel bis auf den Gürtel.
Kuriakin, ich freue mich, dich zu sehen. Und ich bin froh, dir meine Freundin Königin Lucy vorstellen zu können.
Auch ihr seid mir sehr willkommen, Majestät.
Danke.
Bist du es leid, über die einfältigen Wesen zu herrschen, die ich dir anempfohlen habe?
Sie sind töricht, aber sie tun nichts Böses. Ich fange an, sie lieb zu gewinnen.
Das ist gut, Kuriakin. Jetzt muss ich los. Ich werde erwartet.
Jetzt schon, lieber Aslan? Bitte, bleib doch noch ein wenig.
Wir werden uns bald wiedersehen, Lucy.
Bald? Was heißt das genau?
Bei mir heißt jegliche Zeit bald.
Im selben Augenblick verschwand Aslan. Und Lucy blieb mit dem Zauberer allein zurück.
Weg ist er?
Ja, er kommt und geht, wann es ihm passt.
Ah, so war er immer schon. Dafür hast du unsere Tölpel wieder sichtbar gemacht.
Oh, ich?
Ja, schau, da unten springen sie herum.
Und ich sage euch, wenn die Leute sichtbar sind, ja, dann kann man sie sehen.
Sehr gut, Chef!
Sichtbare Leute kann man sehen.
Wenn ihre dicht waren.
Heute.
Wen?
Und wen man unter sich sieht, den kann man ja auch nicht übersehen. Denn er ist sichtbar in der Lichtbar. Nicht wahr?
Sichtbar, sichtbar und nicht unsichtbar. Der Himmel ist wahr.
So sehen sie also aus.
Ja.
Das bin ich.
Eigentlich wie die Zwerge Narnia. Aber sie haben ja nur ein Bein mit einem riesigen Fuß. Und sie springen wie Gummibälle.
Sehr schlau.
Ja. Irgendwann haben sie mich mit ihren Narteien und Flausen so zur Weißglut gebracht, dass ich ihnen das andere Bein wegzaubern musste. Dafür ist das, was sie noch haben, jetzt doppelt so groß.
Daher also auch diese plumpsenden Geräusche, wenn sie laufen. Oder eigentlich hüpfen.
Ja.
Sie scheinen ja richtig glücklich zu sein, dass sie wieder sichtbar sind. Auch wenn sie nur ein Bein haben.
Geh nun hinunter zu ihnen, Lucy. Sie werden dir sicherlich danken wollen.
Und so rannte Lucy hinaus in den Garten. Die Tölpel waren außer sich vor Freude, als sie Lucy erblickten.
Da kommt sie, unsere Retterin, ein dreifaches, ja, Hurra!
Hurra, Hurra, Hurra!
Wunderbar!
Vielen Dank, dass du uns wieder sichtbar gemacht hast. Auch wenn wir Tölpel leider noch nicht wieder so hübsch sind wie anno dazumal. Leider sind wir immer noch sehr hässlich.
Sehr hässlich.
Also, das finde ich gar nicht. Ich finde, ihr seht sehr, sehr hübsch aus.
Hübsch, hübsch,
hübsch, hübsch, hübsch, hübsch, hübsch, hübsch, hübsch, hübsch, hübsch.
Und auch das eine Bein steht euch. Ihr seid richtig schmucke Einbeiner.
Oh ja, das sind wir.
Schnucke Eimerbeiner.
Schlucke Heimweiner.
Strucke Leimreiner.
Schicke Neinseiner.
Und Glucke Heimreimer.
Aber wir sind auch Tölpel. Das dürft ihr nie vergessen.
Sehr gut, Chef. Hurra, hurra, hurra.
Ja.
Halli, Galli, Ramba,
Zamba,
Hex,
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 Ha.
So ging das noch ein gutes Weilchen weiter. Aber wie sollten sie sich von nun an nennen? Ein neuer Name musste her. Und schließlich einigten sich alle auf Tölpelbeine. So wurden sie in den Geschichtsbüchern Narnias von da an genannt. Am Abend lud Koriakin die Narnianen zu einem zauberhaften Essen ein, bei dem man sich wünschen konnte, was man wollte. Und nach dem Essen erstellte der Zauberer, ausgehend von Dunyans Reisebericht, eine wunderbare Seekarte mit den Inseln, die sie bisher bereist hatten.
Von den Inseln im Osten kann ich euch leider nur wenig berichten. Ich entsinne mich lediglich, dass vor 7 Jahren ein Schiff aus Narnia hier anlandete, das auf dem Weg dorthin war.
Wisst ihr auch noch, wer damals an Bord dieses Schiffes war?
Ja, das weiß ich noch genau. Das waren die Lords Revilien, Argos, Bavamorn und Roop.
Dann muss der Lord, den wir vergoldet am Grund des Sees gesehen haben, Lord Restimer gewesen sein.
Am nächsten Tag half Koriakin mit Zauberkraft, die Vorräte der Morgenröte aufzufüllen. Die Tölpelbeiner, die inzwischen gelernt hatten, ihren Riesenfuß wie ein Surfbrett zu benutzen, begleiteten sie noch bis zur Mündung der Bucht.
Gute Reise, gute Reise! Denn guter ist gutster als gut. Gute Reise, gute Reise, das Glück an eurer Seite. Gute Reise, guteste Reise, und im Rücken den Wind.
Auf gar keinen Fall! Eine schlechte Reise, nee. So etwas tut nur ein Tu nicht tut!
Aber
denn schlechte Reise! Und gut als gut als gut!
Nach diesem Abenteuer segelte die Morgenröte 12 Tage lang vor einem sanften Wind nach Südosten. Am 13. Tag zogen um die Mittagszeit mächtige Wolken auf. Und es war, als segelten sie in einen dichten Nebel. Aber das war kein Nebel. Es war ein großes Dunkel. Auch ließ der Wind nach, sodass sie gezwungen waren zu rudern. Keiner wusste, wie lange ihre Reise in dieser leblosen und kalten Dunkelheit dauern würde.
Was war das?
Ich weiß es nicht, Lucy.
Ein Mensch oder ein Tier? Vielleicht ist uns ein Tölpelbein hinterhergepaddelt.
Hol mich der Riesenkrake. Hat man denn nie Ruhe vor denen?
Hey, du da draußen! Wir fürchten dich nicht!
Gnade! Selbst wenn ihr wieder nur ein Traum seid, habt Mitleid! Nehmt mich mit an Bord! Im Namen der Barmherzigkeit fahrt nicht weiter, lass mich nicht zurück an diesem entsetzlichen Ort!
Wir können dich nicht sehen, aber du bist uns an Bord willkommen!
Danke! Ich bin gleich bei euch!
Los! Lass die Jakobsleiter runter!
Scheiße!
Die Mannschaft drängte sich mit Fackeln an der Reling, um den Fremden zu erspähen.
Los, Jungs, pack mal mit an, hilf ihm mal da! Vorsichtig!
flieht! Rudert um euer Leben! Wir müssen diesen vermaledeiten Ort verlassen!
Jetzt beruhigt euch erstmal!
Wir sind nicht gewohnt zu fliehen!
Das spielt überhaupt keine Rolle! Die Insel, von der ich herübergeschwommen bin, das ist die Insel, auf der alle Träume wahr werden!
So eine Insel habe ich mir immer schon erträumt!
Lass ihn doch mal ausreden, Justus!
Versteht ihr mich nicht? Das sind keine schönen Träume! Das sind die schlimmsten Albträume. Düstere, dunkle, grauenvolle Albträume, die jede Nacht zu einer Höllennacht werden lassen. Ihr dürft keinesfalls anlegen.
Wer sich an seine eigenen schlimmen Träume erinnert, wird verstehen, was das an Bord auslöst.
Captain Drinian, ihr habt den Mann gehört. Gebt Befehl zur Wende.
Los, zurück an die Riemen! Wir müssen so schnell wie möglich umkehren! Mein Tau!
Sir!
Schnell!
Sie ruderten also um ihr Leben. Drinian warf das Steuer herum und der Bootsmann gab einen Rudertakt vor, der von den Seeleuten kaum zu bewältigen war. Es vergingen einige Stunden. Doch weit und breit war kein Schimmer am Horizont zu sehen.
Was ist los, Drinian? Sind wir auf dem richtigen Kurs?
Sire, ich hab den Eindruck... Wir fahren im Kreis.
Niemals werden wir hier rauskommen. Sie werden uns niemals gehen lassen.
Wir sind verloren. Nee. Keiner wird hier rauskommen.
Aslan, wenn wir dir wirklich etwas bedeuten, wenn du uns liebst, dann bitte, hilf uns.
Da, seht doch.
Ein Lichtstrahl bewegte sich aus der Dunkelheit auf die Morgenröte zu. Erst dünn, dann immer breiter. Und schließlich war das ganze Schiff wie von einem Suchscheinwerfer hell erleuchtet. Lucy erspähte im Licht vor ihnen etwas, das aussah wie ein Kreuz.
Nein, es ist ein Albatros. Und es hat den Anschein, als sollten wir ihm folgen.
Stürmer, neuer Kurs! Dem Albatros hinterher!
Aye, Sir!
Kurz darauf begann es zu dämmern. Und schließlich fuhren sie ins Sonnenlicht hinaus und fanden sich unter einem warmen, blauen Himmel wieder.
Danke.
Oh, ist ja gut. Doch nicht höher, ja.
Ihr habt mich gerettet. Aus dem Wahnsinn und von dieser grauenvollen Insel. Aber nun sagt mir endlich... wer ihr eigentlich seid. Ich selbst bin ein Talmara aus Narnia und früher nannte man mich Lord Roop.
Und ich bin Caspian, König von Narnia. Wir sind unterwegs, um euch und eure Gefährten zu finden. Euch, die ihr die Freunde meines Vaters wart.
Majestät, ich bin unendlich froh, euch begegnet zu sein.
Und so segelten sie frohgemut den ganzen Nachmittag bei gutem Wind nach Südosten. Und niemand hatte bemerkt, wann der Albatros verschwunden war.
Majestät, ich schlag mal vor, das Großsegel für langsame Fahrt zu reffen und die Mannschaft in die Hängematten zu schicken. Wir sind alle ziemlich groggy. Für ein, zwei Stündchen schaffe ich das auch allein an Bord.
Einverstanden. Und apropos, Drinian, vergessen Sie nicht, jedem einen Becher Grog auszuschenken. Ich selbst werde mir auch einen genehmigen und dann ab in die Kajüte.
Na, der Mantau.
Anker auf die Wimpel wehen, unsere Sterne günstig stehen. Fürcht den Teufel nicht noch tot, auf ins Morgenrot.
Hey yo, hey yo yo, Fernweh macht den Seemann froh. Hey yo, hey yo yo, macht den Seemann froh.
Immer weiter war die Morgenröte nach Osten gesegelt. Neue Sternbilder erschienen am Firmament. Und die Sonne kam allen zunehmend größer vor. Nach 5 Tagen erreichten sie die nächste Insel. Sanfte Hügel und weite Graslandschaften empfingen sie. Kaum einen Pfeilschuss von ihrem Landeplatz entfernt, entdeckten die Gefährten einen großen, von Säulen gesäumten Platz, auf dem eine lange Tafel mit einer blutroten Tischdecke stand. Darauf ein Mahl, von einer Pracht, wie sie es noch nie gesehen hatten. Es gab gegrillte Truthähne und Gänse, Pfauen, mächtige Pasteten, die zu Schiffen unter vollen Segeln arrangiert waren, dann Eiscreme, leuchtende Hummer und frischen Lachs. Die meisten Stühle waren leer. Lediglich am Kopfende saß etwas oder ein dreifaches Etwas.
Sind das Menschen?
Sieht so gut beim Klappautermann.
Aber die bewegen sich überhaupt nicht.
Sind sie tot?
Das werden wir gleich herausfinden, Majestät. Ja.
Ripicip zog sein Schwert und balancierte auf dem Tisch zwischen den juwelenbesetzten Bechern und Obstpyramiden geradewegs auf die drei seltsamen Gäste zu.
Tot sind sie nicht, aber es scheint auch keine Gefahr von ihnen auszugehen.
Alle kamen nun näher und erkannten, dass es sich um drei Männer handelte, die offenbar schliefen. Die grauen Haare überwucherten die Stühle und ihre meterlangen Bärte umschlangen Teller und Kelche auf der Tafel.
Reisende!
Reisende?
Die ihr von weit her zu Aslans Tisch gekommen seid.
Warum esst und trinkt ihr nicht?
Eine junge Frau kam näher. Sie war hochgewachsen und trug ein langes blaues Kleid. Alle waren von ihrer Erscheinung so eingenommen, dass es ihnen die Sprache verschlug. Kaspian fasste sich als Erster.
Wir grüßen euch und danken für die Einladung. Doch bitte entschuldigt, alles das hier ist so seltsam für uns.
Bitte, könnt ihr uns sagen, was mit den Männern hier passiert ist? Warum ist alles voller Haare und warum schlafen sie? Und das kostbare Essen?
Ja, ich kann verstehen, dass euch der Anblick irritiert. Nun, vor 7 Jahren kamen sie auf einem ziemlich ramponierten Schiff hierher. Als sie wie ihr diesen Tisch entdeckten, waren sie uneins, wie sie damit umgehen sollten. Der eine wollte bleiben, der zweite zurück nach Narnia und der dritte die unbekannten Welten hinter dem Sonnenaufgang erforschen. Das Ganze wuchs sich zu einem Streit aus, in dessen Verlauf einer von ihnen nach dem Steinmesser griff, das ihr hier auf dem Tisch liegen seht. Doch dieses Messer war nicht für seine Hände bestimmt. Der Zauber, der in ihm steckt, ging auf alle drei über. Seitdem schlafen sie hier. Und sie werden nicht aufwachen, bevor der Zauber gebannt ist.
Was hat es denn mit diesem Steinmesser auf sich?
Mir scheint, ich habe dieses Messer schon mal gesehen. Damals, am steinernen Tisch, als die weiße Hexe...
Ja, mit diesem Messer hat sie Aslan getötet. Wie ihr wisst, ist er wieder auferstanden. Doch dieses Messer wurde hierher gebracht, um es auf Aslans Tisch in Ehren zu halten.
Warum heißt er Aslans Tisch?
Er wird auf sein Geheiß hin für die gedeckt, die von weit her kommen, so wie ihr, hierher, auf diese Insel. Sie markiert den Anfang vom Ende der Welt.
Aber wie kann es sein, dass die Sachen nicht schlecht werden?
Sie werden jeden Tag aufgegessen. Danach wird der Tisch frisch gedeckt.
Und was machen wir mit den Schläfern?
Wie gesagt, sie erwachen, sobald der Zauber gebannt ist.
Dann sagt mir in Aslans Namen, was wir tun können, um ihn zu bannen.
Mein Vater wird es euch zeigen.
Euer Vater? Wo ist er?
Dort. Hinter euch.
Der alte Mann trug einen Mantel, der zu leuchten schien. Sein langer Bart fiel ihm bis auf die Füße. Er näherte sich stumm dem Tisch. Dann öffnete er seine Arme und begann zu singen. Und seine Tochter fiel ein. Am Himmel erschienen plötzlich große weiße Vögel. Sie kamen zu Hunderten, ja Tausenden. Sie ließen sich überall nieder, auf den Steinplatten, dem Tisch auf den Schultern, den Händen und den Köpfen. Lucy sah, wie einer der Vögel zu dem alten Mann flog. Er hatte eine kleine Frucht im Schnabel, die er ihm in den Mund legte. Als die Vögel wieder aufflogen, war der Tisch leer. Sie hatten alles gegessen. Und was man nicht essen konnte, wurde von ihnen fortgetragen.
Seid mir willkommen, Reisende. Was führt euch zu uns?
Edler Herr, bitte, auch wenn ich 1000 Fragen hätte, wer ihr seid, was das für Vögel waren, so ist meine erste und vordringlichste Frage doch, wie wir den Zauber bannen können, der auf diesen 3 Lords liegt.
Das will ich dir gerne sagen, mein Sohn. Um diesen Zauber zu bannen, ist es erforderlich, zum Ende der Welt zu segeln. Dort muss einer von euch zurückbleiben.
Und was passiert mit ihm?
Er muss weiter. Immer weiter nach Osten. Und er wird nie mehr zurückkehren.
Nach Osten?
Ist es denn noch weit bis dorthin? Und kennt ihr die Meere, Inseln und Länder, die im Osten liegen?
Ich habe sie vor langer Zeit gesehen. Von hoch oben.
Meint ihr damit, dass ihr durch die Lüfte geflogen seid?
Ich bin jenseits der Luft geflogen. Man nennt mich Ramandu. Aber die Tage, da ich ein Stern war, sind längst vergangen.
Ein Stern?
Bist du denn jetzt kein Stern mehr?
Ich bin ein Stern, der sich ausruht, Kind. Als ich meine letzte Reise über das Firmament antrat, war ich alt und schwach. Seit ich mit meiner Tochter auf dieser Insel lebe, werde ich von Tag zu Tag jünger. Denn die Vögel bringen mir Feuerbeeren aus den Tälern der Sonne. Wenn ich eines Tages wieder ein Kind bin, so wie du, dann steige ich auf und beginne den Tanz von Neuem. Aber lasst uns keine weiteren Worte verschwenden. Wollt ihr nun nach Osten segeln und einen der Euren dort zurücklassen oder nicht?
Nun, so sehr ich den Zauber dieser Lords auch lösen möchte, so ist es doch meine Verantwortung als König von Narnia, alle wieder gesund zurückzubringen.
Mein König, erlaubt mir, diese Aufgabe zu übernehmen.
Ich weiß deine Treue und Tapferkeit zu schätzen, Rieb, aber ich brauche dich in Narnia.
König Caspian, mein Entschluss steht fest. Ich spüre, dass das meine Aufgabe ist und immer war. Lasst uns nach Osten segeln. Wenn das Schiff auf Grund läuft, werde ich in einem kleinen Beiboot nach Osten weiter paddeln. Und sollte dieses Boot sinken, dann schwimme ich. Und wenn ich nicht mehr schwimmen kann und Aslans Land noch immer nicht erreicht habe, dann werde ich mit der Nase in Richtung des Sonnenaufgangs untergehen.
Als der Tisch wieder gedeckt war, luden Ramandu und seine Tochter die Reisenden ein, mit ihnen zu speisen und zu trinken. Am nächsten Morgen dann, als die Vögel zunächst herbei und dann wieder fortgeflogen waren, setzte die Morgenröte die Segel. Niemand von der Besatzung hatte mitbekommen, wie sich König Caspian von Lilian Dil, der Tochter Ramandus, verabschiedete.
Teure Lilian Dil.
Majestät.
Ich hoffe sehr, euch wiederzusehen, wenn wir den Zauber besiegt haben.
Das hoffe ich auch. Sehr sogar.
Schon bald, nachdem die Seeleute das Land Ramandus verlassen hatten, nahmen sie seltsame Veränderungen an sich wahr. Keiner mochte schlafen gehen. Sie hatten keinen Appetit. Nicht einmal reden wollten sie. Und dann war da das Licht. Die Sonne am Morgen war zwei, ja dreimal so groß wie sonst. Lucy stand oft allein an der Reling und blickte ins Wasser.
Wie klar es ist. Man kann sogar den Schatten unseres Schiffes auf dem Grund sehen.
Sie erschrak, denn das war nicht der Schatten der Morgenröte. Lucy erkannte Türme und Zinnen, Minarette und ein Schloss.
Das ist ja eine richtige Stadt.
Und dann erblickte sie nackte Meermenschen, die auf großen Seepferden ritten. Offenbar gingen sie auf die Jagd. Einer von ihnen funkelte Lucy aus der Tiefe an und reckte ihr grimmig einen Speer entgegen.
Lucy, was ist mit dir? Was starrst du denn die ganze Zeit ins Wasser?
Schau doch nur, Edmund. Da unten sind Menschen.
Was?
Ja, Meermenschen. Und sie sind anscheinend auf der Jagd.
Nicht runtergucken. Bloß nicht.
Captain Drinion, seht doch, da unten.
Na los jetzt, dreht euch auf der Stelle um, ihr Sprotten.
Aber warum? Was ist das? Habt ihr das schon mal gesehen?
Die Matrosen dürfen das nicht wissen. Sonst verlieben die sich in die Meerjungfrauen und springen, hast du nicht gesehen, über Bord. Ich hab da von alten Seebären Geschichten gehört.
Süß, es ist süß, süß.
Dieb, was ist mit dir los?
Ich habe es mir eben im Bugnetz gemütlich gemacht. Da schwappte eine Welle hoch und das Wasser war süß, nicht salzig. Es ist süß.
Das kann doch gar nicht sein.
Eben, und doch ist es so. Und mir wurde geweissagt, wo sich Himmel und Erde berühren und die Wellen des Meeres Süßwasser führen. Dort soll deine Suche enden, tapfere Maus. Magst nach Osten dich wenden.
Caspian ließ einen Eimer Wasser schöpfen und füllte einen Becher.
Ah, tatsächlich, das ist Trinkwasser. Und nicht nur das. Es ist, als tränke man Licht.
Trinkbares Licht.
Nun nahm Lucy den Becher und trank einen Schluck.
Das ist das Köstlichste, was ich je probiert habe.
Dann tranken nacheinander alle anderen. Sie fühlten sich so gut und so stark, dass sie es kaum aushielten. Und sie blickten ins Licht, in dieses große, viele, allumfassende Licht, dem sie immer näher kamen.
Was ein Eulenjack wie mir einfach nicht in den Kopf will. Kein Windhauch ist zu spüren. Das Wasser ist glatt wie ein Babypo. Aber wir machen Fahrt, als hätten wir eine frische Brise von Achtern.
Du hast recht, es muss hier eine starke Strömung geben.
Kein schöner Gedanke, wenn die Welt irgendwo zu Ende ist und wir dann da runterfallen.
Meinst du, wir werden über eine Kante gespült?
Ja, ja, so habe ich es mir immer vorgestellt, dass die Welt aussieht wie ein großer, runder Tisch und dass das Wasser von allen Meeren endlos über die Kante abfließt. Das Schiff wird nach vorne kippen und dann abwärts, abwärts, rasend schnell.
Und dann? Was erwartet uns am Ende dieser Raserei?
Vielleicht das Land Aslans.
Echt?
Das ist doch alles Unsinn.
Das Land Aslans ist kein Unsinn, Justus.
Das meine ich nicht, Lucy. Ich meine, es ist Unsinn, dass die Welt flach ist. Jeder weiß, dass sie eine Kugel ist.
Vielleicht in unserer Welt, die von Lucy, dir und mir. Aber ob das auch für diese Welt hier zutrifft?
Weiße Lilien bedeckten die Oberfläche und alles sah aus wie in Silber getaucht. Nach vier Tagen liefen sie fast auf Grund und mussten die Morgenröte wenden. Caspian ließ die Mannschaft auf dem Achterdeck zusammenrufen.
Wir haben unser Ziel erreicht. Wir wissen nun um das Schicksal der sieben Lords. Lord Roop ist bei uns in Sicherheit und da Ripicheep geschworen hat, nicht mehr zurückzukehren, werden auch Lord Revillian, Lord Argos und Lord Mavramorn bald erwachen. Ich vertraue euch, Captain Drinion, dieses Schiff an.
Was? Aber Majestät, kommt ihr denn nicht mit uns zurück?
Ich gehe mit Ripicheep, um das Ende der Welt zu sehen.
Was?
Kaspian, das geht nicht.
Edmund hat recht.
Seine Majestät kann das nicht machen.
Ja, genau.
Ihr seid meine Untertanen und nicht meine Schulmeister.
Aber
ich tue, was ich für richtig halte. Basta.
Erstens bin ich nicht dein Untertan.
Und zweitens seid ihr der König von Narnia. Ihr setzt das Vertrauen eures Volkes und vor allem das von Trumpkin aufs Spiel, wenn ihr nicht zurückkehrt. Wenn ihr keine Vernunft annehmt, dann verlange ich, dass ihr entwaffnet und gefesselt werdet, bis ihr wieder bei Sinnen seid.
Ja, genau.
Gut. Dann ist unsere Mission hiermit beendet und wir fahren alle wieder zurück.
Nicht alle. Ich werde wie vereinbart...
Ruhe! Bringt diese Maus endlich zum Schweigen. Lasst mich alle in Frieden. Hört auf. Lasst mich in Ruhe.
Was ist denn eine Lose über den Leben?
Wutentbrannt stürzte Kaspian vom Achterdeck hinunter in seine Kajüte. Es wurde entschieden, eine Weile abzuwarten, bevor Lucy, Edmund, Justus und Ripicheep ebenfalls hinunterstiegen. Als sie sich zu Kaspian gesellten, war er mit einem Mal völlig verändert.
Wie ich mich eben benommen habe, das war nicht gut.
Wohl wahr, Majestät.
Ich war zornig und selbstgerecht.
Immerhin siehst du das jetzt ein.
Edmund, jetzt lass ihn doch mal.
Er hat doch recht, Lucy.
Aslan hat zu mir gesprochen.
Oh, Aslan? Er war hier?
Nein, nicht wirklich. Aber sein Bild hier an der Wand, es war schrecklich. Er sagte...
Ja, was?
Dass ihr allein weiterrudern müsst.
Allein?
Ja, du, Lucy, zusammen mit Reeb, Edmund und Justus. Wir anderen, wir sollen zurück nach Narnia.
Und so geschah es. Der Abschied war schmerzhaft, als die Kinder und die Maus am frühen Nachmittag mit dem Beiboot von der Morgenröte ablegten. Die vier fuhren immer weiter nach Osten. Rudern mussten sie nicht. Die Strömung trieb sie 3 Tage lang sanft dahin. Mit der Morgendämmerung des 4. Tages erblickten sie in nie erlebter Klarheit wunderbarerweise hinter der aufgehenden Sonne einen gewaltigen Bergzug.
Oh, das muss Aslans Land sein.
In diesem Augenblick fuhr ihr Boot knirschend auf Grund. Und sie stiegen aus.
Von hier aus muss ich allein weiter.
Keiner versuchte, Ripicheep aufzuhalten, der den kleinen Proviantkorb aus dem Boot nahm und auf das flache Wasser setzte. Die Strömung, die Ripicheep in seinem Körbchen noch weiter nach Osten trieb, wurde stärker und warf sich in der Ferne zu einer Welle auf. Sie sahen die Riesenmaus hoch oben auf dem Kamm der Welle ein letztes Mal. Sie schien zu jubeln. Seit dieser Zeit hat niemand mehr Ripicheep gesehen. Die Kinder warteten indes nach Süden. Sie konnten nicht sagen, warum. Es war ihnen bestimmt. Das Wasser wurde immer flacher, bis sie auf Sand und dann auf einer grasbedeckten Fläche weiterliefen. Es kam ihnen so vor, als neige sich der Himmel herab und treffe mit der Erde zusammen. Das Gras war nun etwas höher und etwas bewegte sich darin. Es war ein schneeweißes Lamm.
Kommt und frühstückt.
Erst jetzt bemerkten sie, dass auf dem Gras ein Feuer flackerte, über dem Fische brieten. Sie setzten sich und aßen. Zum ersten Mal seit Tagen waren sie hungrig.
Bitte, liebes Lamm, ist das der Weg in das Land Aslans?
Für euch liegt das Tor in eurer eigenen Welt.
Gibt es denn von unserer Welt aus auch einen Weg in das Land Aslans?
Aus jeder Welt führt ein Weg in mein Land.
In diesem Moment verwandelte sich das schneeweiße Fell in rötlich-braunes Gold. Das Lamm wurde größer und größer, und es war Aslan selbst, der über ihnen thronte und aus dessen Mähne Licht fiel.
Aslan, endlich!
Wirst du uns den Weg aus unserer Welt in dein Land weisen?
Immerzu will ich euch den Weg weisen. Aber ich kann euch nicht sagen, ob dieser Weg lang oder kurz ist. Seid ohne Angst, denn ich bin der große Brückenbauer.
Bevor wir gehen, Aslan, bitte sag uns, wann wir wieder nach Narnia kommen dürfen.
Lucy, du und dein Bruder, ihr werdet nie mehr nach Narnia zurückkehren.
Was?
Eure eigene Welt ist es, die ihr von nun an kennenlernen müsst.
Es ist nicht Narnia, weißt du. Du bist es. Wir werden dich nicht mehr sehen.
Aber ihr werdet mich sehen, meine Liebe.
Kommst du uns besuchen in unserer Welt?
Ja, bitte.
Das tue ich. Aber dort trage ich einen anderen Namen. Unter dem müsst ihr mich erkennen.
Und was ist mit Eustace? Darf er denn zurückkehren?
Lucy, lass doch.
Kommt. Ich werde euch ein Tor im Himmel öffnen, das euch zurück in eure Welt führt.
Dann passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Ein Riss tat sich in der blauen, strahlenden Wand vor ihnen auf. Ein gleißend weißes Licht blitzte am Himmel. Sie fühlten Aslans Mähne und einen Kuss des Löwen auf der Stirn. Und dann waren sie wieder im Hinterzimmer von Alberta und Harold Scrubs Haus in Cambridge. Damit sind wir am Ende dieser Geschichte. Nur noch zwei Dinge müssen erwähnt werden. Zum einen erreichten Caspian und seine Leute sicher die Insel Ramandus. Die drei Lords erwachten aus dem Schlaf. Und Caspian heiratete Lilian Dill, die als große Königin in die Geschichte Narnias einging. Zum anderen wunderten sich in unserer Welt alle, wie sehr sich Eustace zu seinem Vorteil entwickelt habe und dass er mit einem Mal wie ausgewechselt sei. Alle, außer seiner Mutter Alberta, die meinte, ihr Sohn sei doch sehr gewöhnlich und uninteressant geworden. Und das müsse wohl der schlechte Einfluss von diesem Edmund und dieser Lucy gewesen sein.
Die Reise auf der Morgenröte. Hörspiel nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C.S. Lewis. Aus dem Englischen von Ulla Neckenauer. Teil 2: Der Sonne entgegen. Erzähler Friedhelm Tock. Lucy Valentina Biesinger. Edmund Theo Burgholder. Caspian Jonathan Berlin. Eustace Jan-Alexander Thomas. Ripicip Camille Dombrowski. In weiteren Rollen Ulrich Benk, Daniel Dietrich, Altine Emini, Martin Engler, Kathleen Gablich, Alexis Krüger, Christian Kuchenbuch, Holly Lohse, Bjarne Mädel, Ulrich Nöten, Philine Schmölzer, Katrin Schwingel, Gisbert Peter Terhorst und Tobias Unterberg. Ton und Technik: Alexander Notny, Simon Frey und Wolfgang Rhein. Besetzung: Leon Hase. Regieassistenz: Lisa Spöri. Musik: Bedeutung. Hörspielbearbeitung und Regie: Robert Schön. Produktion: Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2024. Redaktion und Dramaturgie: Uta Maria Heim.